Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung-Plattform Meander.
Wir sind zurück mit einer weiteren Staffel Kopfsache und mit einer neuen Stimme. Mir vis-à-vis ist der Alex Blunschi, mein neuer Co-Host.
Grüezi, hallo Judith.
Schön, bist du da. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du machst und warum das wir uns so gut ergänzen.
Ich bin selbstständiger Moderator und Storyteller, 45, wohne in der Region Schaffhausen und ja, meine Eltern, die haben Demenz. Themen bei uns sind Alzheimer und vaskuläre Demenz. Und ich probiere jetzt in diesem Podcast ein bisschen aus meiner Sicht Inputs zu bringen, vielleicht auch die eine oder andere Frage zu stellen oder mal eine Idee einzubringen aus meinem Alltag.
Sehr cool. Freue mich, bist du dabei. Und danke. Wir haben auch in dieser Staffel schon ganz viele Themen zusammengesucht.
Ja, etwas, was vielleicht aus meiner Welt kommt, so Wortfindungsstörungen. Also was ist, wenn eine demente Person ständig die falschen Wörter braucht oder gar keine Wörter mehr findet, um sich zu erklären. Oder auch sehr spannend finde ich demenzfreundliche Quartiere. Was braucht es denn überhaupt, dass man demenzfreundlich ist? Wo gibt es so etwas? Und wie können uns alle das weiterbringen als Gesellschaft?
Und von mir natürlich die medizinischen Themen, wie zum Beispiel Lewy-Body-Demenz, die wir wirklich genau anschauen wollen. Oder auch, was heisst Normaldruck, Hydrocephalus.
Das wäre auch etwas, was ich dann gerne wissen würde. Interessiert mich. Und in der heutigen Folge reden wir eigentlich über etwas Sinnliches, das uns aber im Alter abhanden kommen kann. Über das Essen und Trinken.
Ja, und das ist ein anspruchsvolles Thema, generell im Alter. Weil man ja, und besonders bei der Demenz, weil sich ganz, ganz vieles verändert. Wir reden also über Fingerfood und Geschmacksnerven, die sich verändern, bis hin zur Schluckstörung und die Vor- und Nachteile der Breikost. Und dann haben wir natürlich wie jedes Mal einen fachlichen Austausch mit einer Interviewpartnerin, das mal mit einer Ernährungsberaterin.
Das ist Kopfsache, der Schweizer Demenz-Podcast.
Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz und ich berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Und ich bin der Alex Blunschi und bei Kopfsache reden wir offen über Demenz so, dass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, hey, ich bin gar nicht allein.
Ja, wir wollen die Demenz enttabuisieren und zwar auf eine unterhaltsame und informative Art. Das ist Folge 20, Demenz und Ernährung.
Essen und Trinken ist im Alter etwas besonders Wichtiges. Man muss genug Nährstoffe zu einem nehmen, das hört man immer wieder. Aber viele Leute mit Demenz, die essen nicht mehr richtig oder sie essen gar nicht mehr, Judith, oder?
Ja, allgemein isst man im Alter natürlich viel, viel weniger und es hat so viele Faktoren, die da drin spielen. Etwas ganz Eindrückliches ist immer unsere Gewohnheit.
Komm, ich höre mal am Anfang einen kurzen Ausschnitt von dem Interview, das du gemacht hast für diese Folge hier. Ein Interview mit der Ernährungsberaterin Karin Blum.
Ein Beispiel, das mir sehr geblieben ist, ist ein Italiener, der einfach nie gegessen hat, bis wir herausgefunden haben, dass er sich einfach gewöhnt war, dass man als erster Teller immer seine Teigwaren bekommt. Und seitdem, dass er jetzt seine kleine Portion Teigwaren bekommt, ist er nachher auch der Rest. Also sein Heimwehgefühl ist da wieder abgedeckt. Oder die andere Person, die halt nur dann isst, wenn SRF 1 Nachrichten laufen, weil das erinnert sie an die Essenszeit. Und dann isst man und dann geht das ohne irgendwie grosse, noch andere Anregungen.
Oh, wow, sehr anschauliche Beispiele. Spannend, um das zu hören. Also die sogenannte Ess- oder Ernährungsbiografie, die ist sehr wichtig, wie man früher noch gegessen hat.
Das ist so das Erste, wo man eigentlich anschauen sollte. Was gibt es für persönliche Gewohnheiten? Ich glaube, anfangen können wir nur schon dort, man sollte genug trinken, weil es gibt ja Ess- und Trinkbiografie. Gerade Trinken ist etwas so Wichtiges in jedem Alter und es gibt Menschen, die können viel trinken, wenn es kalt ist, das Getränk, und es gibt ganz viele Menschen, die einfach mehr zu sich nehmen können, wenn sie warmes Getränk haben. Und das ist so die erste Basis, die man dort mal herausfinden sollte. Und dann halt auch, was ist geniessen, was ist zelebrieren, was gibt es für Ritual, wo habe ich gern gegessen, mit wem habe ich gern gegessen, in welcher Richtung esse ich gern, also in welcher Geschmacksrichtung, süß, salzig oder auch, welche Kultur passt zu mir, was habe ich da gern für Mahlzeiten, oder habe ich gern asiatisch oder europäisch, schweizerisch oder französisch, was auch immer. Es kann so viel sein, was hilft, dass ich nachher besser essen kann.
Ist aber in dem Fall auch aufwendig, das herauszufinden, oder, bei diesen Leuten. Also wenn du jetzt das Beispiel nochmal nimmst, SRF 1 gehört, da musst du ja die Person extrem gut kennen, dass du das herausfindest, hey, sie muss ein Signet von den Nachrichten von SRF 1 Radio hören, damit die Person kann essen kann. Also sehr betreuungsintensiv.
Sehr betreuungsintensiv, da hast du recht, aber das ist die Biografie, die am Anfang bei jeder Betreuung von Menschen mit Demenz, sei das beim Essen, beim Anlegen, beim Laufen, was auch immer, viel Zeit braucht. Und nachher, wenn wir es aber haben, dann nachher haben wir auch wieder ganz viel Zeit gespart.
Und kannst du ein bisschen sagen, was gehört denn alles zu dieser Biografie? Also geht das zurück bis in die Kindheit?
Ja, es gibt die kulturellen Hintergründe, es gibt eben die Rituale, die Feste. Essen kann etwas sein, das einem sehr viel Sicherheit gibt, weil man das schon immer gemacht hat und jetzt wieder vertraute Nahrungsmittel überkommt. Es ist oft gekoppelt mit Erinnerungen vom Familientisch oder halt auch Erinnerungen von, ich hatte sehr viel Hunger. Es kann dann wie auch negativ sein. Es kann zeigen, es ist eine grosse Lebensqualität dahinter, wenn man immer sehr schön und gut gegessen hat und auch gute Gespräche hat. Also so die Erinnerung von diesem Gefühl. Es kann Beziehung heissen, Lebensfreude. Es geht wirklich darum, dass man die Vergangenheit eigentlich verbindet mit der Gegenwart. Und das ist total personenabhängig.
Genau, sehr individuell. Und heisst das im Umkehrschluss auch, es ist schwierig, jemandem mit Demenz vielleicht etwas Neues zu bieten, etwas Neues schmackhaft zu machen, das er nicht kennt, vielleicht aus einer Küche, die er bisher nicht kennt hat?
Nein, das kommt ganz darauf an, was ist das für eine Persönlichkeit? Ist das eine Persönlichkeit, die immer gerne etwas Neues ausprobiert hat? Oder bleibe ich beim Alten, weil das ist mir vertraut?
Und wie machen wir es im Alter mit demenzkranken Leuten mit der ausgewogenen Ernährung? Also ich kenne das, seit ich Kind bin, sagt meine Mami mir, du musst ausgewogen essen. Wie machen wir das mit Leuten, die dement sind?
Ja, also jedes Kilo zu viel ist im Alter super, weil tendenziell nehmen wir ab. Und ja, das ist eigentlich nichts Gutes und wir nehmen vor allem Muskelmassen ab. Und ausgewogene Ernährung heisst, dass unser Körper gestärkt ist, weil im Alter ist ja auch die Sturzgefahr ein grosses Thema. Und je besser, dass ich ernährt bin, je besser ist mein Muskelaufbau, je weniger Sturz habe ich zum Beispiel. Und die ausgewogene Ernährung, die tut auch unser Hirn mit ganz vielen wichtigen Nährstoffen versorgen. Und dann haben wir die Krankheiten, die Nebenerscheinungen vom Alter, also zum Beispiel einen hohen Blutdruck oder einen Diabetes oder Herz-Kreislauf. Auch das ist alles zusammen viel besser, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat.
Und ausgewogen, das kennen wir ja alle, eben Eiweiß, Kohlenhydrat, Vitamin und, eben genug zu trinken. Ein grosses Thema im Alter, sowieso nicht nur mit Demenz, du hast es gesagt. Was heisst denn ausgewogen im Alter? Kann man vorstellen, jemand mit 35 hat nicht die gleich ausgewogene Ernährung wie jemand mit 70?
Nein, je älter man wird, je mehr sollte man eigentlich darauf schauen. Und man empfiehlt, wenn man das weiss, so in die mediterrane Ernährung. Dort muss man das auch gern haben. Also das ist viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Öl, also gut qualifiziertes Öl, Fisch, Nüsse, vor allem wenig Zucker, Fleisch, aber im Alter immer mit kleinen Portionen, weil wir auch nicht mehr so viel mögen essen.
Dafür mehrmals?
Mehrmals. Mehrmals im Tag, kleinere Portionen und am besten völlig lustvoll angerichtet.
Mhm. Und wenn du sagst mediterran, also ich lasse jetzt mal den Rotwein weg, den will ich jetzt nicht namentlich erwähnen und Werbung machen, aber im mediterranen Raum, auch das Gesellschaftliche, das zusammen zelebrieren, an der grossen Tavolata-Sitze zusammen essen, ist das auch etwas, was man von dort könnte übernehmen, das Lustvolle am Essen?
Unbedingt. Also allein essen tun ganz, ganz wenig Leute gern. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt von einer Dame, die bei mir im Arbeiten nie hat wollen essen. Und ich habe alles probiert, bis sie gesagt hat, dann komme ich zu ihnen heim essen. Und ich habe dann gesagt, nein, ich koche nicht, meine Kinder sind im Hort. Und dann hat sie gesagt, dann gehe ich in den Hort. Und ab dort ist sie in den Hort essen, adäquat gekleidet, mit einer Demenz über ein ganzes Jahr lang. Und sie hat nie mit den Kindern gegessen, sie ist immer am Nebentisch gesessen und hat zugeschaut, aber sie hat gegessen.
Und das hast du eingefädelt.
Genau.
Und der Kind und die Hortleitung haben das so akzeptiert und mitgemacht und unterstützt.
Ja, genau. Und das heisst ja nur einerseits Soziale, aber dazu ist gekommen, sie hat auch müssen dort herlaufen. Also die Bewegung ist dabei, genau. Sie hat sich wieder gegen aussen orientiert, sie war in Gesellschaft, sie hat einmal im Tag richtig gegessen. Also da kommen ganz viele Komponenten dabei, die alle zusammen wichtig sind für Demenz und für uns als Mensch.
Wo man ja ab und zu auch gehört, oder eben der mediterrane Raum, sogenannte blaue Zone, wo das zelebriert wird.
Genau, aber wenn wir in der Forschung schauen, haben wir noch nicht herausgefunden, was genau, dass wir jetzt alle zusammen müssten essen, dass wir alle keine Demenz bekommen. Also das haben wir noch nicht. Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
Judith, du hast ein Interview gemacht für die Folge mit einer Ernährungsberaterin, mit der Karin Blum. Sie arbeitet im Spital, aber auch freiberuflich, so selbstständig. Und sie ist Dozentin an verschiedenen Pflegeinstitutionen.
Ja, genau. Und sie hat gerade am Anfang ganz einen interessanten Punkt gebracht bezüglich ihrer Arbeit mit Demenzbetroffenen und generell mit alten Menschen.
Im Alter wird mir oftmals in Frage gestellt als Ernährungsberaterin, wenn man in diesem Feld unterwegs ist. Für was braucht es das überhaupt noch? Weil so eigentlich die Erwartung der meisten ist ja, man wird alt, man nimmt ab. Und dann irgendwann kann man dann sterben. Aber eigentlich gibt es ja noch ganz einen Haufen Sachen, die zwischendrin sind. Und wir haben sehr viele Themen, die man eigentlich abdecken muss oder sollte und auch kann, für die Lebensqualität zu verbessern.
Also schauen wir die Themen mal an, ganz spezifisch zum Thema Demenz. Aber trotzdem noch vorgreifend das Alter. Im Alter verändern wir uns alle zusammen. Und was verändert sich im Rahmen von der Ernährung im Alter?
Also die Veränderungen kommen ja eigentlich schon so etwa ab 30. Also das heisst, wir werden ja eigentlich schon ein bisschen ab 30 alt. Und wenn wir die Pyramiden anschauen von der gesunden Ernährung, dort heisst es ja immer, die sei eigentlich von 18 bis 65. Aber wenn man Veränderungen anschaut im Körper, müssen wir schon sagen, so ab 50 müssen wir schon auf einige Punkte schauen.
Und auf was müssen wir schauen?
Also zum Beispiel der Bedarf von Protein ist höher, also dass man wirklich auch die Muskulatur kann erhalten und somit natürlich auch die Selbstständigkeit.
Und wenn du sagst, das Protein muss erhöht werden, wie viel Protein bräuchten wir pro Tag, pro Kilo Körpergewicht?
Also beim gesunden Erwachsenen ist es 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber wenn man eben älter wird, dann reden wir von 1 bis 1,2 und wenn dann noch Krankheiten kommen, die ja oftmals halt auch im Alter sind, dann reden wir fast von 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Jetzt bin ich da ganz aufs Protein gesteuert, aber es gibt noch andere Sachen, wo man darauf achten
müsste. Ja, es geht natürlich auch darum, dass man wirklich anschaut, was ist denn die Situation. Und das ist das, was es ja eigentlich auch so schwierig macht im Alter. Also wir haben Leute, die im Alter sehr fit sind und sehr viel unterwegs, aber wir haben auch ältere Menschen, die dann schon die ersten Krankheiten haben. Und die muss man natürlich dann auch anschauen. Also wir haben Leute, die dann bereits schon zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden haben, wo vielleicht das nicht mehr so gut funktioniert, wo man das muss anschauen muss. Oder wir haben Leute, wo der Diabetes nicht mehr so gut eingestellt werden kann, wo man das muss anschauen muss. Also eben genau anschauen und individuell anschauen, wäre eigentlich das Thema auch im Alter.
Jetzt konzentrieren wir uns auf Demenz. Demenz und Ernährung. Im Alter und auch gerade mit der Demenz gibt es ja auch Veränderungen vom Geschmacks- und vom Geruchssinn. Wie zeigt sich das?
Also das ist eigentlich mehr ein Punkt, der noch verstärkt wird mit der Demenz. Also wir alle verlieren die Geschmacksknospen. Also, dass man weniger schmeckt und auch weniger riecht. Aber mit der Demenz dann wird das einfach noch verstärkt.
Und das ist normal, das ist bei allen Menschen so?
Das ist bei allen Menschen so. Also, das kommt halt schleichend und darum merken wir es gar nicht so. Aber oftmals, wenn man ja dann irgendwie für jemand Älteres kocht und dann plötzlich findet, das Essen ist dann fad oder es ist irgendwie salzig oder jemand hat plötzlich etwas nicht mehr gern, was er früher immer gern hatte. Da merkt man so ein bisschen, dass sich etwas da hat.
Und warum ist das so?
Weil sie einfach die Zellen halt auch mit der Zeit, wenn man älter wird, kaputt gehen. Also dass man halt einen guten Teil von diesen Knospen, die man hat, wo man geboren ist, im Alter dann nicht mehr hat. Und das nimmt es ab. Und das andere ist aber auch, wir haben viel weniger Speuz, wo halt die Geschmacksstoffe auch rauslösen können. Und was halt auch noch ein Punkt ist, ist, dass man Medikamente zum Teil auch überkommt, wo halt auch eher ein trockenes Maul macht, wo natürlich dann auch einen Einfluss hat, wie viel das ich überhaupt schmecke. Und das sind Sachen, wo man halt immer wieder auch muss anschauen muss, dann interdisziplinär, dass ich das anschaue mit den Ärzten, sind die Medikamente wirklich die nötig, die ein trockenes Maul machen? Oder könnte man das auch anders lösen mit einem anderen Produkt?
Jetzt gibt es neben der Geschmacks- und der Geruchsveränderung verändert sich ja auch das Verhalten bei Menschen mit Demenz, auch beim Essen. Am Anfang kann man noch ganz, ganz gut mit Messer und Gabeln essen und dann wird es schwierig. Was hast du da für praktische Erfahrungen?
Vielfach fängt es ja schon viel vorher an. Also, dass man merkt, wenn man jetzt Angehörige hat, dass zum Beispiel, wenn man im Kühlschrank schaut, der Kühlschrank eher leer ist, dass die Leute eben gar nicht mehr sind posten, weil sie es vergessen haben. Oder plötzlich hat es abgelaufene Sachen drin im Kühlschrank. Oder auch die Leute essen plötzlich einseitiger. Also das ist meistens so der erste Punkt, wo man merkt, irgendetwas stimmt nicht. Und das ist auch so die Zeit, wo plötzlich die Leute ungewollt Gewicht abnehmen, weil sie sich halt wie nicht mehr selber richtig versorgen können, aber eigentlich das gar noch nicht selber recht merken. Und dann kommt halt wirklich später dann der Urinstinkt wieder, was wird gegessen, was wird noch erkannt. Und ja, meistens ist das mit dem Fingeressen plötzlich eher eine Schwierigkeit der Angehörigen als der betroffenen Person selber.
Das heisst, es geht wirklich darum, dass man eben nicht mehr so gut motorisch mit Messer und Gabel und Löffel zu schlagen kommt und dann mehr kann zu sich nehmen, indem man es mit den Händen isst. Mhm.
Also manchmal ist es motorisch, aber manchmal ist es einfach schlichtweg, dass das Besteck gar nicht mehr erkannt wird als Besteck, als Hilfsmittel. Auch wenn man das ganze Leben lang eigentlich so gelernt hat. Aber manchmal ist es wirklich so, dass man wem muss anleiten, jetzt kannst du es aufspeisen, jetzt kannst du es ins Maul nehmen, dann geht es. Aber wenn man einfach nur Besteck anstellt, dann geht es nicht. Und das ist etwas, wenn ich so mal zwischendrin wieder in den Institutionen sitze, in den Speissälen und einfach nur beobachte, damit ich ein bisschen sehe, wer isst wie und wem geht es wie, dann sieht man das sehr gut. Mhm. Also, dass Leute zum Teil vor dem Essen sitzen und nicht anfangen, weil sie einfach nicht wissen, wie, ja, was mit dem jetzt machen sollen.
Dann empfiehlst du dann wirklich den Fingerfood, aber auch das Anleiten, wie tue ich essen und wie tue ich auch kauen.
Also oftmals ist halt wirklich, ein Essen mit einer dementen Person ist etwas Langsames und Langes. Also ich sage eigentlich der Pflege immer, sie müssen etwa 45 Minuten rechnen für eine Mahlzeit, wo man vielleicht, wenn man es hinterher schletzt, sozusagen 10 Minuten gegessen hat. Also dass man sich Zeit nimmt, keinen Druck macht, sondern dass man wirklich Zeit nimmt und halt wieder sagt, jetzt könntest du nicht den nächsten Biss nehmen. Und oftmals geht es besser, wenn die Person wie einem kopieren kann. Also wenn die betroffene Person jemand anders sieht essen, dann kann sie das noch mal kopieren, als wenn sie ganz alleine am Tisch sitzt und müsste essen.
Also das ist einfacher, wenn ich zuschauen kann und das Gleiche machen. Ja. Das sind ja grosse Herausforderungen in einer Institution, aber auch für Angehörige, gerade wenn man nicht mehr essen will, wenn man das Essen verweigert. Warum kommt das, dass man anfängt, Essen zu verweigern?
Also ich glaube, dort gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Also das eine ist halt wirklich, dass die Leute nicht wissen, wie oder dass sie das Essen nicht mehr erkennen. Also wir hatten auch schon die Situation, wo auf dem Teller Gemüse und Fleisch war und nebenan war eine schöne Serviette mit einem Apfel drauf. Und die Person hat die Serviette angefangen zu essen, weil das einfach visuell besser angesprochen hat. Also dort gibt es so viele verschiedene Gründe. Und gerade die Institution ist halt oftmals auch die Schwierigkeit, dass es Essen gibt, wo die Leute nicht bekannt sind, die nichts mit ihrer Essensbiografie zu tun haben. Also gerade jetzt, wo wir so gemischte Kulturen haben, ja, wenn man dann da irgendetwas überkommt, Asiatisches, und man hat es im Leben lang noch nie asiatisch gegessen, dass das halt auch einen Einfluss hat dann. Und zum Beispiel ein Beispiel, das mir sehr geblieben ist, ist ein Italiener, der einfach nie gegessen hat, bis wir herausgefunden haben, dass er sich einfach gewöhnt war, dass man als erster Teller immer seine Teigwaren überkommt. Und seitdem, dass er jetzt seine kleine Portion Teigwaren überkommt, ist er nachher auch der Rest. Also sein Heimwehgefühl ist da wieder abgedeckt.
Und sein prima Beauty hat er.
Genau. Oder die andere Person, die halt nur dann isst, wenn SRF 1 Nachrichten laufen, weil das erinnert sie an die Essenszeit. Und dann isst man. Und dann geht das ohne irgendwie grosse, noch andere Anregungen. Oder dann die Leute, wo man wirklich einfach sitzen bleiben und nichts machen, bis man einfach einen guten wünscht. Und dann wird angefangen essen. Und das andere ist dann schon auch, dass eben es riecht nicht, das ist keine Ansprechung, also die Sinneswahrnehmung ist nicht da. Und im Alter hat man halt eigentlich das Hunger- und Durstgefühl nicht mehr.
Wieso haben wir das nicht mehr, das Durst- und Hungergefühl?
Das verliert sich mit der Zeit. Also eigentlich schon, wenn man anschaut, so ab 30 hat man eigentlich immer weniger das Hungergefühl und auch das Durstgefühl. Also wir wissen eigentlich einfach, dass wir essen müssen. Also wir lernen das. Also man kann so wie sagen, den Instinkt hat man ganz stark, wenn man auf die Welt kommt. Also das ist auch dann, wenn ich dann schreie, oder? Ich brauche jetzt etwas essen und das nimmt immer mehr ab. Und was immer mehr zunimmt, sind so die Aussenreize. Also dass ich etwas sehe, bei der Bäckerei vorbeilaufe und es fein schmeckt und ich darum noch schnell gehe und ein Gipfeli hole. Aber im Alter verliert sich ja das mit der Sinneswahrnehmung. Also es schmeckt nicht mehr so gut, es sieht auch nicht mehr so gut aus, weil ich sehe auch nicht mehr so gut. All diese Sachen nehmen ab. Und dann wäre eigentlich ich als Mensch darauf angewiesen, dass ich noch weiss, dass ich essen sollte, dass ich gesund bleibe. Und wenn ich natürlich Demenz habe, habe ich das auch nicht mehr. Also dann wird darum auch der Zugang zum Essen extrem schwierig.
Also das Essen ist etwas, das man wirklich ganz fest begleiten muss, als Angehörige oder als Pflegende oder was auch immer. Jetzt im Rahmen der Demenz wird es schwierig mit Käuen, es wird schwierig mit den Gerüchen, aber auch die Schluckstörung, die sogenannte Dysphagie, ist ein grosses Thema. Was passiert und wie gehe ich da damit um?
Also bei der Schluckstörung ist ja so, dass eigentlich das auch passiert einfach ohne Demenz, dass ich auch, wenn ich älter werde, eher eine Schluckstörung kann entwickeln kann. Und das hat mit der Muskelmasse, die abnimmt im Alter, zu tun. Also nicht nur die Schluckfunktion, sondern auch die Beinmuskulatur, alles nimmt ja ab. Und die Schluckfunktion, das sind 25 Paar Muskeln, die ich habe, die das steuern. Und wenn die natürlich schwächer werden und das Hirn das auch nicht mehr gleich steuern kann, dann gibt es die Schluckstörung. Und bei der Schluckstörung ist eigentlich das, wo man dann wirklich auch muss, fast ein ethisches Gespräch miteinander führen. Also wenn man das vielleicht vorher noch kann, bevor die Person so in einem Stadium ist, dass sie selber nicht mehr urteilen kann, dann müssen das vielleicht die Angehörigen oder sonst dann die betreuenden Personen miteinander machen. Weil dort ist dann so die Frage, geht es um Lebensqualität, dass die Person halt noch ihr Lieblingsessen kann essen und zu sich nehmen. Also ich habe jetzt manchmal den Fall, wo das ganze Jahr über eigentlich immer pürierte Kost ist, weil das viel sicherer ist für ihn, dass er sich eben nicht verschluckt, dass es nicht irgendwie eine Lungenentzündung daraus gibt. Aber am Sommerfest, wo einfach in dieser Institution ist, geht er sich eine Bratwurst holen und man lässt ihn, weil das ist für ihn Lebensqualität, aber wir wissen alle zusammen, eine Gefahr für ihn, dass er sich an dem ganz fest verschlucken kann, ist riesig.
Jetzt für mich als Angehörige, wie gehe ich mit dieser Schluckstörung um? Was kann ich am Demenzbetroffenen bieten, um das ein bisschen im Griff zu haben beim Essen?
Also wichtig wäre halt dort wirklich, dass man abklärt, was ist es für eine Schluckstörung. Am besten wäre natürlich, wenn man das durch eine Logopädin würde abklären, dass man weiss, ist es sicherer, wenn jetzt zum Beispiel das Getränk eingedeckt wird oder eben nicht, oder ob man das Getränk so löffelweise geben soll, weil es dann besser geschluckt wird. Oder muss man es pürieren oder weich machen? Es kann auch sein, dass man einfach schauen muss, dass es auf dem Teller nicht zwei verschiedene Konsistenzen hat. Also das heisst, dort ist wirklich eigentlich sinnvoll, man tut es abklären, dass man möglichst der betroffene Person wenig muss einschränken eigentlich im Essen. Früher hat man einfach gesagt, sobald es eine Schluckstörung hat, tut man einfach alles pürieren und eindicken. Aber das sieht einerseits visuell nicht mehr ganz so schön aus und andererseits halt ist es einschränkend. Das sind dann Konsistenzen, die die Leute gar nicht kennen. Und dann haben wir schon wieder das Problem, dass die Leute vielleicht nicht immer nur Brei essen, sondern auch mal Weisse.
Ja, das sagt die Ernährungsberaterin Karin Blum, die sehr viel mit demenzkranken Menschen schafft im Alltag, hier im Interview mit Judith Kronbach. Nach dem Interview, was ist jetzt dir vor allem geblieben?
Vor allem geblieben ist mir das Protein. Wie viel Protein das wir brauchen und der Speichel.
Das ist krass.
Extrem, genau. Und wenn ich mir jetzt das noch so ausrechne, oder? Sie sagt, ein gesunder Erwachsener braucht 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und wenn man älter ist, 1 bis 1,2 Gramm. Und wenn man dann noch krank ist, 1,2 bis 1,5 Gramm. Das heisst, bei 60 Kilo müsste ich dann sozusagen 6 Eier essen, ohne dass ich krank bin, was ja eine wahnsinnige Menge ist. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel 60 Kilo bin und krank bin, müsste ich 84 Gramm Protein pro Tag essen. Und das mit Hülsenfrüchte und Fleisch und Nüsse. In einer Krankheit unglaublich.
Was ist denn da zu empfehlen? Die Ernährung wirklich so auszurichten oder Ergänzungsprodukte?
Also ich merke einfach im Alltag, dass ich, wenn ich jetzt alle meine Kundinnen und Kunden durchgehe, so vor meinem inneren Auge, dass eigentlich, glaube ich, alle zusammen eine Mangelernährung haben. Es ist wirklich ein Bewusstsein und probieren können, das zu substituieren mit Ergänzungsmitteln, je nachdem. Gerade wenn auch Wunden dazukommt, ist das sicher etwas Wichtiges und wäre es extrem cool.
Aber ich glaube, man darf die Bedeutung der Ernährung nicht, oder man kann sich fast nicht zu hoch hängen, sozusagen. Und dann lohnt sich sicher auch bei der Ärztin oder beim Arzt abklären, was einem wirklich fehlt. Und da kann man schon sehr viel beheben.
Oder bei einer Ernährungsberatung. Also ich plädiere wirklich für die Dienstleistung, die auch anzunehmen.
Also, ordnen wir das Ganze, was wir jetzt gehört haben von der Karin Blum, einmal noch ein bisschen zusammen ein und vertiefen das aus deiner Sicht. Mangelernährung, ein Riesenthema.
Mangelernährung, ein grosses Thema, einfach weil man nicht mehr so viel mag essen aufs Mal. Man hat eigentlich eben kein Hunger- und Durstgefühl mehr. Und in der Demenz geht es ja noch weiter, dass ganz viele Leute nicht mehr wollen essen oder nicht mehr können. Und das ist schwierig dann eben mit der Biografie, die wir am Anfang gehört haben, zum auch wieder anschauen. Eine Verweigerung vom Essen hat ja nichts damit zu tun, dass ich etwas Negatives will, sondern wichtig ist für die Umgebung, dass man mal anschaut, warum isst die Person nicht mehr. Und ganz angefangen kann man das einfach, wie sieht es zum Beispiel in dem Maul aus? Wird regelmäßig Zähne geputzt? So wie man ja so bei den Kindern ganz, ganz fest drauf schaut. Und im Alter kommt das oft zu kurz. Und wenn wir abnehmen, dann nachher wird auch zum Beispiel die Zahnprothese viel lockerer. Und dann kann ich nicht mehr so gut reden und ich kann nicht mehr kauen. Und dann gibt es Entzündungen im Maul, im Rachenraum. Die Zähne faulen manchmal ab. Also das ist dann ganz unangenehm zum Essen.
Und als Angehörige kommt man auch nicht sofort auf die Ideen, oder? Aber das ist noch spannend, was du sagst. Also der Mensch isst nicht mehr recht, verliert Gewicht und dann eben die Prothese, die nicht mehr richtig sitzt. Und die älteren Leute mit Demenz, die können dir das dann auch nicht erklären.
Nein, du kannst nicht mehr kommunizieren. Es ist einfach so, es tut mir weh und ich kann das nicht mehr sagen und du dann wie zeigen, ich will nicht mehr essen. Das ist eine Idee. Ich habe so ein Beispiel aus meiner Praxis, dass ich gerufen worden bin wegen Übergriff, weil ein Mann seine Frau immer so gefüttert hat und sie fast verstickt ist. Und Spitex hat dann gemeldet und hat gesagt, der schaut seiner Frau so schlecht. Aber die Spitex hat immer am Morgen ihr so einen Eiweißtrink gegeben. Und der Mann nachher gesagt, er müsse ihr zu Mittag geben. Und das war eigentlich seine einzige Aufgabe gewesen, um für sie zu kochen. Der Rest hat alles die Spitex gemacht. Und er ist zum Metzger und hat Fleisch gekauft und hat Gemüse und Herdöpfel gemacht und hat es gut
also
machen.
Also richtig ausgewogene Ernährung, ja, eben, oder?
Und hat ihr das futtern. Aber eben, sie hat eine mittelschwere bis schwere Demenz gehabt, Mühe gehabt mit Schlucken, Mühe gehabt mit Käuen und hat gerade einen Eiweißtrink gehabt voran. Also die Kommunikation zwischen denen hat überhaupt nicht stattgefunden und es hat eine Gefährdungsmeldung bei den Kespus gelöst.
Mhm. Aber noch eine Frage, da ist jetzt ein klassisches Beispiel, gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Aber jetzt aus meinem Umfeld, wir sagen, ausgewogene Ernährung heisst ja auch variantenreich essen. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, manchmal fehlen die Ideen, was man überhaupt könnte essen könnte. Schon was man könnte posten und kochen. Der Kühlschrank ist schon, Entschuldigung, völlig fantasielos bestückt.
Genau, und dort sprichst du super an. Ausgewogene Ernährung fängt eigentlich schon beim Posten an. Und weil wir ja in der Demenz wissen, dass es Orientierungsstörungen gibt, dass es Konzentrationsstörungen gibt und so weiter, fängt das im Laden an. Ich kann als demenzbetroffene Person oft nicht mehr nachvollziehen, was habe ich eigentlich noch im Kühlschrank, was habe ich wollen kochen. Und ich gehe und kaufe einfach immer das Gleiche, was ich schon immer gepostet habe. Also, und dann kann ich mich zum Beispiel nicht mehr so gut orientieren im Laden und finde auch nicht alles. Also Essen muss viel grösser gedacht werden. Das geht gar nicht nur ums Essen, als mechanische Komponente, sondern es geht wirklich darum, wie komme ich überhaupt zu diesen Nahrungsmitteln.
Und die Mechanik ist dann nochmal eine Frage, wo du gesagt hast, du hast das Gebiss angesprochen, aber man muss ja mit allem, ich sage jetzt mit dem Werkzeug, noch können umgehen, vom Zubereiten in der Küche bis nachher zum Essen mit Besteck und Teller und Glas und Tassen auf dem Tisch.
Das hat ja Karina ganz, ganz schön ausformuliert, dass man oft nicht mehr erkennt, ist jetzt das eine Gabel, ist das eine Serviette oder ist das ein Messer? Und dort geht es dann in Richtung Fingerfood, sagt man das so in der Fachsprache.
Was heisst das konkret?
Fingerfood heisst, dass man Sachen parat macht im Haus, wo man mit den Händen essen kann. Also wenn man, dass man nicht mehr Gabel als Gabel muss erkennen muss, sondern je nachdem auch wieder, was jemand gerne hat, süß oder salzig, warm oder kalt, zum Beispiel Foodstationen mit Obst oder mit Guetzli oder mit Salzstängeli oder ich mache auch gerne mal ein kaltes Blättchen mit Käse und Trauben oder mit Fleisch.
Da würde ich jetzt aber entgegnen, da kommt wieder die Essbiografie dazu und verkompliziert das Ganze, wenn man sich das nicht gewöhnt ist, sondern man ist sich gewöhnt gewesen, am Tisch zu essen und jetzt erkennt man das Besteck nicht mehr, dass dann das jetzt bei mir zuhause schwierig wäre, wenn da verschiedene Sachen in Schälen und Schüsseln würden in der Küche rumstehen. Also da muss man sich ja auch gewöhnt sein, oder? Ein Stück weit.
Ja, das muss man sich gewöhnt sein, aber du kannst zum Beispiel auch machen, wenn du jetzt kommst heim und du weißt, man sollte wieder mal essen, dann kannst du einfach ein Blättchen machen. Egal, ob es jetzt 6 ist und man isst es nachts oder 3 am Nachmittag.
Also als Sohn meinst du jetzt, als könnte ich da in meiner Rolle könnte ich das machen.
Extrem kreativ sein. Einfach ein Blättchen machen oder 4 essen oder ein 9 Blättchen machen. Also, dass man gar nicht so auf die Esszeiten geht, sondern wie das einflüssen lässt. Und das kann auch ein Spitex machen. Das können alle machen. Aber, es hat ja meistens noch ein Aber, man muss auch bei der Biografie darauf aussehen. Ich erlebe das immer wieder, so ganz gute Hausfrauen, die räumen permanent alles Essen wieder ab. Und die Flügel, die es dann gibt im Sommer.
Also Früchte rumstehen, geht ja gar nicht. Und so,
genau,
ja.
Also das ist dann auch wirklich manchmal ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber je humorvoller, dass man das macht und einfach einmal ansitzt und mit ein Häppchen nimmt und anleitet, dann können wir meistens gutes Essen.
Also ich nehme den Ball sehr gerne auf von dir, dass ich einmal zu Hause ein paar Sachen gehe, zubereiten und vielleicht mitessen. Für das müsste aber der Kühlschrank schon richtig gefüllt sein. Also die Zutaten zum Plättchen müssten schon drin sein. Was empfiehlst du jetzt da? Soll ich einfach mit dem, was dort ist, etwas machen? Oder soll ich zusätzlich noch Neues kaufen und vielleicht so eine Anregung bringen, zu sagen, man könnte ja auch das wieder mal im Haushalt haben?
Also es gibt wie beides. Einerseits sollte man ja nie auf Defizit hinweisen. Das heisst, du gehst sicher nicht in den Kühlschrank und sagst, oh, da hat es ja nichts rechts drin. Sondern wenn du merkst, es ist eben nichts drin, dann kommst du das nächste Mal einfach, hey, ich bin gerade am Posten gewesen. Ich habe euch auch noch etwas mitgebracht. Wir machen etwas zusammen. Wenn es etwas drin hat, dann nachher braucht das. Das zeigt, hey, es ist immer noch so. Ich kann noch ganz viel von euch profitieren. Du musst wie so ein bisschen anpassen, aber nie auf Defizit hinweisen.
Gehen wir nochmal zurück, weißt, zu dem Punkt mit der Gesundheit. Oder? Dass es wirklich entscheidend ist, wenn du Nährstoffmangel hast, dann hast du nachher ganz viel Leiden. Karin Blum hat das ja sehr anschaulich auch gesagt. Aber etwas, was sie erzählt hat, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schnell gegangen. Sie hat in so einem Nebensatz ein Wort Lungenentzündung gebraucht. Das ist mir zu schnell gegangen. Wie komme ich von Mangelernährung jetzt bis zu einer Lungenentzündung? Das dünkt mir einen langen Weg, wo man vielleicht noch mal kurz ein bisschen aufdröseln könnte.
Genau. Sie hat von den Schluckstörungen geredet. Mhm. Und im Rahmen der Demenz ist es bei vielen Menschen so, dass man irgendwann in der späteren Phase Schluckstörungen entwickelt. Und sie tut ja dort plädieren, dass man zu einer Logopädin, einem Logopäd geht, um das abklären, wo einem dann auch kann sagen, wo sind die Schluckstörungen im Rahmen vom «Ich nehme das Essen in meinem Mund, bis ich es abschlucke». Und was befördert zum Beispiel den Essspray? Und dort ist es so mit der Lungenentzündung. Immer wieder geht es ja um die Lungenentzündung. Warum passiert die überhaupt? Und du stellst dir das vor, du bist älter, hast weniger Speichel,
genau.
Hast irgendeine Konsistenz im Maul, also nur schon das Käuen, sich daran erinnern, dass man käut.
Ist anstrengend.
Ist streng. Oft geht das besser, wenn man jemandem zuschaut, der auch käut. dann käut man und dann muss man ja den Brei wie hinterher transportieren. Ohne Speichel wissen wir, wenn wir so ausgetrocknet sind, geht nicht so gut.
Kochen hat doch ein bisschen weh im Mund.
Genau. Und dann ist es ja so, das hat sie auch klar gesagt, dass die Muskeln langsamer reagieren. Das heisst, der Teil, der unsere Luftröhre zutut, wenn wir schlucken und die Speise eigentlich in die Speiseröhre soll gehen, der schliesst langsamer. Und durch das gibt es immer wieder einmal halt, dass ein Teil vom Essen dann in die Luftröhre geht, wo eigentlich in die Speiseröhre gehört. Man hustet es raus, das ist so das Natürliche, aber manchmal kommt nicht mehr alles raus. Und das bleibt dann, ein kleines Partikel von dieser Ernährung bleibt dann in dieser Luftröhre und das entzündet sich. Und die Entzündung, die kann dann bis zu einer Lungenentzündung, der sogenannten Pneumonie, kommen.
Und dass wir mal etwas in die Luftröhre bekommen, kennen wir alle. Aber wir können es wieder besser raushusten, wie die älteren oder sogar die älteren Leute mit Demenz.
Genau, und wir husten zu raus und es ist unangenehm und es ist draussen.
Aber es ist dann erledigt. Und bei den älteren Leuten ist es dann nicht erledigt. Eben.
Genau, und das führt dann zu dieser Entzündung und das löst dann, kann eine Lungenentzündung auslösen.
Aber eben Lungenentzündung bei demenzkranken Personen, ist ein sehr grosses Thema.
Sehr häufig und man ist ja schon geschwächt. Und dann gegen die Lungenentzündung können ankämpfen, ist ja für den Körper, der teilweise schon mangelernährt ist, der wenig Flüssigkeit hat, dann wirklich eine grosse Herausforderung.
Ein Thema, das man immer hört, wenn man von Essen redet, das Auge isst mit. Und Karin Blum hat ja das gesagt, püriert, eingedickt, die Kost. Wie ist es da? Also ist schon nicht so anmächelig, zumindest jetzt, aus unserer Sicht.
Nein. Und früher hat man einfach alles püriert. Ich weiss das noch, als ich meine ursprüngliche Ausbildung gemacht habe als Krankenschwester, einfach alles pürieren. Und es sieht einfach grusig aus. Es gibt in der heutigen Zeit ganz viele neue Konsistenzen. Und das sollte von mir aus gesehen immer mit viel Lebensqualität zusammenhängen, die ganze Ernährung. Und dass man die Sinnlichkeit überhaupt nicht verliert.
Eben, das sind auch in dem Sinn Time und Kliniken ein bisschen gefordert, verstehe ich dich richtig. Man kann eben auch da das Credo gelten lassen, das Auge isst mit.
Ja, unbedingt.
Und Essen ist etwas Sinnliches, ist etwas Anmächerliches. Ich merke es immer wieder. Meine Eltern finde ich Essen sehr monoton unterdessen. Wenn man sie aber einlädt, zu mir heim, ins Restaurant und der Teller ist gefüllt, dann wird dann aber schon gegessen. Ist das etwas, was du auch beobachtest?
Unbedingt, weil du isst mit, erstens das, zweitens bist du in einer anderen Umgebung. Sie sind sicher dort hingelaufen, es ist eine schöne Atmosphäre. All das ist genauso wichtig wie der Nährstoff an sich selber.
Also ich verstehe dich richtig, eben das Zelebrieren vom Essen und Trinken, das Zusammensein, vielleicht in ein Restaurant gehen oder die Eltern zu sich einladen, das soll man durchaus weiterpflegen, auch in der Demenz.
Unbedingt, und vor allem, wenn es kein Stress ist für die Eltern, je nach Reizüberflutung. Und allgemein muss man wissen, es braucht alles zusammen viel, viel Zeit. Das Essen braucht viel Zeit. Und wenn wir halt zusammen im Restaurant sind, haben wir die Zeit und lohnt uns auch die Zeit.
Und da kann ein Hauptgang durchaus mal 3/4 Stunde brauchen.
Ja, und dann gibt es nachher noch einen feinen Dessert.
Das ist ja das, was wir Zeit haben. Also wir nehmen das mit, vielleicht nicht täglich, aber ab und zu, wenn es Zeit erlaubt, darf man die Demenz betroffenen Leute weiterhin einladen zu sich oder sogar ins Restaurant.
Das war Folge 20 zum Thema Demenz und Ernährung. In der nächsten Folge reden wir über Kommunikation, Alex, dein Steckenpferd.
Ja, eben. Beruflich wie auch privat. Oder was ist, wenn den demenzkranken Leuten die Wörter fehlen oder sie die falschen Wörter brauchen?
Hast du ein Beispiel?
Ja, mein Vater sagt, er sei heute Morgen 2 Monate laufen. Dann kann ich das locker antizipieren und verstehen, er meint 2 Stunden. Für meine Mutter ist es schwierig und sie sagt dann, ja, aber du bist ja sicher nicht 2 Monate laufen. Und er erzählt dann mal, er sei bis im Wald hinteren und dann um den Weiher herum. Und er sei also sicher 2 Monate gegangen und meint immer Stunde. Und in seinem Kopf sagt sie wahrscheinlich, er sei Stunde, aber zu seinem Maul raus kommt Monate. Und dann gibt es ein Missverständnis, bis sogar ein bisschen Streit. Und wenn man das von außen anschaut, völlig unnötig.
Aber Missverständnis ist etwas, das extrem zur Kommunikation gehört, wie Sprachverständnis, das du schon angesprochen hast, Sprachproduktion, Fabulieren. Und genau über das reden wir das nächste Mal in der nächsten Folge.
Das ist Kopfsache, der Schweizer Demenz-Podcast.
Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich bin Judith Kronbach, Expertin für Demenz.
Und ich bin Alex Blungi, Moderator und Sohn von Eltern mit Demenz. Und bei Kopfsache reden wir offen über Demenz. so, dass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen. Das ist unser Ziel. Und dass die Leute merken, hey, ich bin nicht allein.
Ja, wir wollen Demenz enttabuisieren. Und das auf eine unterhaltsame und informative Art.
Ja, und wenn Sie etwas aus dem Podcast mitgenommen haben, dann erzählen Sie es doch bitte weiter. Erzählen Sie anderen davon. Leiten Sie die Episode weiter. Oder wenn Sie sogar eine Anregung oder einen Themenwunsch haben, wir freuen uns auf Ihre Mail. kopfsach@podcastschmiede.ch.
Unsere Hauptpartnerin von Kopfsach ist die Stiftung Plattform Meander, die sich für ein gutes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz einsetzt. Und mehr Infos unter plattform-meander.ch.
Aber wir bedanken uns auch ganz herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren weiteren Partnerinnen. Alzheimer Schweiz und Lundbeck sind das.
Kopfsach ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Unsere Produzentin ist Carla Keller. Konzept Franziska Engelhardt. Musik Daniel Hobby.
Alles zu Kopfsach finden Sie auch auf der Internetseite kopfsach-podcast.ch. Und hören können Sie Kopfsach sowieso auf Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcast-Apps.